Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Vieles erscheint ja dieser Tage in einem neuen Licht. Die Familie, die Partnerschaft, die eigenen vier Wände vielleicht, auch der Garten. Und diese neuen Perspektiven, die verändern mitunter ja auch die Realität, auch jenseits des Coronavirus. Das schauen wir uns an in dieser Echtzeitausgabe, in der vieles in einem neuen Licht erscheint. Orte, Dinge und mitunter auch wir selbst.
In neuem Licht erscheinen die Dinge, wenn die Zeit sie aus den Schatten der Vergangenheit heraustreten lässt.
Wein aus Kirschen, Quitten, Äpfeln.
Zu Wein kann man eigentlich jedes Obst vergehen.
Ich würde sagen, dass Leder in Farbe sehr aktuell ist und nicht nur immer das Schwarz.
Palm Springs ist eine kleine All-American Town. Und ob diese Erinnerung an dieses alte Amerika nun korrekt ist oder nicht, sie ist auf jeden Fall für viele tröstlich.
Embracing your natural beauty does not exclude anyone. There is no fine print.
From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
In neuem oder vielleicht auch anderem Licht wirken auch Dinge manchmal anders, schöner vielleicht sogar. In der Mode kommt das häufig vor, da wird ja lange Verschmähtes oft auf einmal wieder heiß begehrt, wie zum Beispiel derzeit die Lederhose. Auch in der Gastronomie kennt man das Prinzip, Altbekanntes wird hier gern veredelt, wie zum Beispiel aktuell Obstweine, die gerade auch in der Spitzengastronomie ausgeschenkt werden. Die Wüstenstadt Palm Springs hingegen, die wirkt heute fast wieder so wie früher zu den richtig glamourösen Zeiten. Das Rentner-Image hat die Stadt erfolgreich hinter sich gelassen und erstrahlt erneut in altem Glanz. Vielleicht auch wegen des benachbarten Coachella-Festivals wurde die Stadt wiederentdeckt und gilt manchen heute sogar als Hauptstadt des Cools. Meine Kollegin Marietta Schwarz war gerade dort. War es denn dieses Coole, das dich dort auch hingezogen hat?
Also wenn man Architektur cool findet, schon, ja. Also mich hat tatsächlich die Architektur da angezogen. Ich war selbst vor 15 Jahren schon mal in Kalifornien und bin dann ganz ignorant an Palm Springs vorbeigefahren, weil mich diese Stadt genau aus den Gründen, die du genannt hast, nicht interessiert hat. Aber das Image hat sich wirklich verändert und es ist wohl wirklich so, dass Coachella, dieses Festival, da seinen Anteil dran hat, weil, wie mir gesagt wurde, die Hipster, die zu diesem Festival gehen, sich auch sehr gerne vor diesen coolen Mid-Century-Architekturen ablichten lassen. Ja? Also das ist so, sind so die Bauten der 40er, 50er, 60er Jahre. Bei uns würde man das Nachkriegsmoderne nennen. In den USA heißt es halt Mid-Century-Modernism. Und das ist ja schon einige Zeit wieder angesagt, also auch was das Design betrifft. Und dieses Palm Springs, was ich gesehen habe, das wirkte so wie frisch gestrichen. Ja? Also manchmal auch vielleicht ein bisschen zu frisch.
Und wie wirkte das jetzt unter dem Einfluss des Coronavirus? Da waren ja wahrscheinlich nicht viele Leute unterwegs, oder?
Ja, waren auf jeden Fall viel weniger Leute unterwegs. Also ich war jetzt vor genau 2 Wochen dort an dem Wochenende. Ganz viele Hotels, Restaurants und Bars waren natürlich leer und ich selbst bin dann auch nicht mehr in den Hotelpool gesprungen.
Das ist ja so das klassische Bild, ne? Also von Palm Springs, also Swimmingpools mit gut aussehenden Menschen, die sich da auf Liegestühlen räkeln und einen Cocktail schlürfen, oder?
Absolut. Und es gibt auch einen Fotografen, der dieses Image so in die Welt hinausgetragen hat, Julius Schulman. Ein Fotograf, der so diese Häuser und diesen Lifestyle abgelichtet hat. Und mir fiel vor der Reise aber noch ein anderes Buch in die Hände, das ich auch sehr spannend fand, von Nancy Barron, eine zeitgenössische Fotografin, die in Los Angeles lebt, aber auch einen Zweitwohnsitz in Palm Springs hat. Und die fotografiert dieses Palm Springs von heute. Unter anderem hat sie so eine Hardcore-Architekturszene abgelichtet. Das sind Fans, die in diesen Mid-Century-Häusern leben, die sich aber auch so anziehen wie damals, alte Autos fahren und irgendwie sogar bis zum Geschirr quasi originalgetreu eingerichtet sind. Und man sieht tatsächlich in Palm Springs sehr, sehr viele Geschäfte, wo man Oldtimer kaufen kann und auch so Vintage-Klamotten.
There's this incredible community of mid-century modern design.
Es gibt diese unglaubliche Szene an Mid-Century Modern Fans. Ich hätte beinahe Fanatiker gesagt. Sie bewegen sich in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Palm Springs ist eine kleine All-American Town. Und ob diese Erinnerung an dieses alte Amerika nun korrekt ist oder nicht, sie ist auf jeden Fall für viele tröstlich.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind diese Leute, die da jetzt leben und den Ort irgendwie auch wiederentdeckt haben, die sind irgendwie schon so ein bisschen auf der Flucht vor der Gegenwart und betreiben irgendwie so eine Art von Eskapismus, oder?
Ja, das würde man denen natürlich sofort unterstellen. Nancy war da ein bisschen zurückhaltender. Die hat gesagt, es ist eine Sehnsucht nach der Zeit, als der amerikanische Traum noch so verwirklicht werden konnte. Und das hat mir auch jemand anders bestätigt, ein Literaturwissenschaftler, der witzigerweise seinen Erstwohnsitz in Berlin in einem Mid-Century-Viertel hat, nämlich im Hansa-Viertel, und seinen Zweitwohnsitz in Palm Springs in einem Mid-Century-Kondo. Lawrence Hickels heißt er.
It's the legend, because this is where Hollywood came for years. It was close enough.
Es ist der Mythos von Palm Springs. Hier kam Hollywood hin. Es war nah genug. Die Stars kamen hierher, weil sie hier ein Privatleben pflegen konnten. Norman Mailer hat Palm Springs in seiner Erzählung The Deer Park als Fluchtort vor Hollywood beschrieben. Das geht so weit, dass Palm Springs so eine Art Kopie von Hollywood wurde.
Palm Springs being a kind of version of Hollywood.
Und bei dem warst du jetzt auch in der Wohnung?
Bei dem war ich in der Wohnung. Das war der einzige Innenraum, den ich außer meinem eigenen Hotel gesehen habe. Und das war sehr lohnenswert, ein echtes Erlebnis. Denn Lawrence ist Sammler. Und diese ganze Wohnung, die nicht sehr groß war, war voll gestopft mit Kunst und mit Century Design. Also von der Uhr an der Wand bis zu einer Bar im Tiki-Style. Aber man sah eben auch diese architektonischen Qualitäten. Das war so ganz schlicht und doch sehr elegant. Also einfache Materialien, aber im Detail gut gelöst, wunderbare Übergänge von innen nach außen. Also schon ein guter Ort.
Aber Lawrence ist jetzt keiner dieser Hardcore-Fans, die du eben beschrieben hast.
Nee, ich würde sagen, er ist ein Hardcore-Sammler, aber kein Fan, also niemand, der sich da so in die Vergangenheit flüchtet. Die Nancy, die hatte mir dann noch einen Freund vermittelt in Palm Springs, Matthew Reeder. Ein Immobilienmakler, auch mit sehr großer Passion für alles Alte, hatte auch so Vintage-Klamotten an, fährt alte Autos, aber der hatte schon so eher geschmunzelt, als er über diese Fans geredet hat. Die nennt er Reenactors.
It's a little bit like Civil War reenactment, where people get dressed up, where you watch some of the people and you're like, oh.
Der hat ja ein ansteckendes Lachen.
Ja, der war auch, der Matthew war sehr lustig. Der wollte eigentlich eine Spritztour mit uns unternehmen in seiner alten Corvette, also ganz stilgetreu. Die ist dann leider nicht angesprungen, aber er hat noch 5 andere Oldtimer und wir haben uns dann in einen Jeep gesetzt. Und unter anderem hat Matthew uns dann das Haus gezeigt, in dem er früher gewohnt hat, auch mit Century selbstverständlich. Aber Matthew, der eigentlich solche Häuser verkauft, hat uns verraten, dass er ausgezogen ist, weil es ihm im Sommer einfach viel zu heiß war.
So this was my old house.
Ah, okay.
The hot one.
In diesem Haus habe ich früher gelebt, das wo es so heiß drin wurde. Es war wirklich sehr, sehr heiß. Super schöner Garten, toller Swimmingpool, wirklich ein cooles Haus. Aber nichts für die Sommerwochen. Oh, die Agave ist hinüber.
Agave in the front is dead.
Yeah, it's dead.
Die Agave ist tot, aber ich glaube, es hatte nichts mit der Hitze zu tun. Das scheint aber wirklich dramatisch heiß zu sein. Die Nancy, die hat nämlich auch erzählt, dass sie im Sommer ihre Haustür mit dem Topflappen öffnen muss.
Okay, also man kann sagen, diese Mid-Century-Häuser, die sind schön, aber die haben auch ihre Nachteile, sind nicht ganz so praktisch. Warum gibt es denn eigentlich so viele davon in Palm Springs?
Das habe ich mich auch gefragt. Also angeblich gibt es in Palm Springs tatsächlich die höchste Dichte an Mid-Century-Modern-Architektur weltweit. Und es wurde mir erklärt, dass es zum einen die Architekten gab, die so bauten, dann eben aber auch Kunden, die das wollten, also Stars und Reiche zunächst, und eine Immobilienfirma, die Alexander Company, die diesen Stil mit massenhaften Bauten in Palm Springs dann befördert hat. Die haben über 2000 Häuser dort gebaut und zwar auch für Otto-Normalverbraucher.
They were very successful and then the whole family died in a plane crash in 1960. So that was the end of it, in a private plane, a little jet.
Oh Gott, da ist die ganze Familie abgestürzt. Also irgendwann war es dann offensichtlich nicht mehr so lustig in Palm Springs. Wie ging das denn dann weiter mit der Stadt? Also wann ging das tatsächlich so richtig bergab?
Ja, man könnte vielleicht sagen, ja, so 20 Jahre nach diesem Flugzeugabsturz in den 80er Jahren war es dann so, dass die erste Bewohnergeneration in Palm Springs so langsam gestorben ist und die nächste keine Lust mehr hatte auf diese Stadt. Da sind dann etwas weiter östlich so Reißbrettstädte entstanden, unter anderem übrigens auch Indio, wo eben dieses Coachella-Festival stattfindet. Und das ist eine andere Geschichte, die auch interessant ist. Diese Reißbrettstädte, die haben sich dann total spezialisiert. Also in der einen gibt es 17 Golfplätze. Indio hat sich zum Beispiel komplett auf diese Festivals spezialisiert. Und andere waren dann eben die Konkurrenz zu Palm Springs.
Da wollte dann keiner mehr hin?
Nee. Erstmal nicht. Und dann darf man nicht vergessen, die 80er Jahre waren ja auch eine Zeit, wo diese Architektur der Moderne überhaupt nicht mehr angesagt war. Im Gegenteil.
You know, and it was out of fashion. And there was a big recession in the 80s and the values.
Okay, das war dann also auch nicht mehr so exklusiv und teuer alles. So ein bisschen ist das vor die Hunde gegangen. Und wie kam das dann zu dieser Wiederentdeckung?
Ich denke, durch Leute wie Matthew, die sich Anfang der 2000er Jahre die Stadt erobert haben. Und dann ist so das Übliche abgelaufen. Ja, die Pioniere gehen dorthin, wo es gerade günstig ist. Damals war das eben Palm Springs. Inzwischen ist die Stadt auch zum Mekka geworden für die Gay-Community. Und in dieser Zeit, also Mitte der Nullerjahre, hat man diesen Mid-Century-Stil dann auch wieder entdeckt. Matthew meinte, dass die Serie Mad Men zum Beispiel wie so ein Katalysator dafür gewirkt habe. Es wurde ein Architekturfestival gegründet 2005, die Modernism Week. Und da kommen inzwischen 100.000 Menschen aus aller Welt im Februar nach Palm Springs gereist, um sich diese Gebäude anzuschauen.
Also wurde es ganz schön hip. Du hast ja gesagt, Matthew ist Immobilienmakler. Hat der denn auch was über die Preise gesagt? Die dürften sich ja ziemlich entwickelt haben dann in den letzten Jahren. Ne?
Total. Die Preise sind enorm gestiegen. Als Matthew 2003 nach Palm Springs zog, hat er erzählt, da hat er sich ein Kondo angeschaut, also so eine kleine Wohnung, die sollte über $300.000 kosten, in einer, wie er es nannte, eher so ja unaufgeräumten Gegend. Und das hat er überhaupt nicht verstanden.
It was just run down.
Das war ziemlich runtergekommen. Ich dachte mir, wer zahlt denn bitte diesen Preis für dieses Objekt in dieser Nachbarschaft? Und jetzt kosten die alle 2,5 bis 3 Millionen Dollar. Ich habe diese Entwicklung damals nicht erkannt.
Also die Immobilienpreise, die sind um quasi das Zehnfache gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren, kann man sagen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, natürlich, ob das Coronavirus diese Entwicklung jetzt wieder umkehren könnte.
Ja, ob quasi die nächste Immobilienkrise ins Haus steht. Ne?
Genau.
Dazu hat mir Nancy Barron eine sehr, finde ich, amerikanische Antwort gegeben.
Diese Stadt hat so viele Hochs und Tiefs erlebt, das Paradies in all seinen Spielarten. Und wenn sich gerade jetzt die Menschen weltweit sorgen, wie es weitergeht, kann man von Palm Springs eine Lektion lernen. Egal was passiert, es gibt eine Wiederauferstehung.
Ein sehr passendes Schlusswort, Marietta. Das benachbarte Coachella-Festival, das ja eigentlich im April stattfinden sollte, wurde jetzt wegen Corona auch auf den Herbst verlegt. Da geht jetzt die Hoffnung also offensichtlich hin. Vielen Dank für deine Eindrücke aus Palm Springs. In neuem Licht, da sieht man ja gemeinhin vieles im Frühjahr, aber nicht nur die Natur blüht auf, auch längst totgeglaubte Fashion-Trends. Der Zyklus der Wiederkehr dauert hier zwar länger als 12 Monate, aber die Mode lebt nun mal vom ständigen Recyceln und Neukombinieren alter Ideen. Und so wird auch gerade wieder Verstaubtes ans Tageslicht gezerrt, Cowboystiefel zum Beispiel, aber auch Neonfarben sind mal wieder angesagt, genauso wie Büstenhaltertops. Wir werfen jetzt aber einen Blick auf einen Werkstoff, der schon mehrere Jahrtausende auf dem Buckel hat und zuletzt auch wieder häufiger zu sehen war.
Lange war das reißfeste Material mega out und Träger wurden milde belächelt. Es war allein Bikern und Rockstars, Menschen in der Midlife-Crisis und Fetischisten vorbehalten. Nun aber gibt es seinen Einstand erneut im hektisch rotierenden Modekarussell. Leder
Ja, also ich würde sagen, definitiv erstmal, dass Leder in Farbe sehr aktuell ist, also von braun, gebrannten Rot oder auch Grüntönen und nicht nur immer das Schwarz, was ja viele Jahre so ein Klassiker war.
Erklärt Designerin Edda Meyer. Aber einfach nur den Lederblazer mit Schulterpolstern und Keulenärmeln aus den 90ern rauskramen? Oder die zeitlose Bikerjacke? Das reicht bei weitem nicht. Echte Fashionistas gehen weiter.
Welche neuen Kleidungsstücke gibt's denn jetzt für Frauen?
Also es gibt jetzt im Moment eigentlich jedes Kleidungsstück, auch aus Leder. Also zum Beispiel jetzt so eine geraffte Bluse, die eher so feminin vom Look wäre, aber in Leder. Oder auch die Bermuda-Shorts, hottes Item.
Julia Roberts machte knielange Hosen für Frauen Anfang der 90er populär im Film. Pretty Woman. Lederversionen gibt es jetzt zum Beispiel von Bottega Veneta für knapp 3000 Euro. Kombiniert werden die Shorts mit gleichfarbigen Lederblusen für den angesagten All-Over-Leather-Look. Eine Freundin bekennt.
Ja, ich trage ausgesprochen gerne Lederhosen, weil es ist wie eine zweite Haut. Und wenn es draußen mal windet, dann merkst du es nicht. Und wenn es warm ist, passt sich das auch an. Eigentlich ist es wirklich ein sehr angenehmes Tragegefühl.
Bereits Eismumie Ötzi trug vor über 5000 Jahren eine Komplettlederkluft. Goethe stylte sich in gelben englischen Lederreithosen. Und Leopold von Sacher-Masoch fühlte sich als Namensgeber der sexuellen Präferenzstörung Masochismus besonders von der erotischen Ausstrahlung gegerbter Tierhaut angezogen. In der Arbeitswelt wird stark beanspruchte Kleidung immer noch gern aus Leder gefertigt. Manchmal wird sie, wie die Pilotenjacke, zur Alltagsmode. Soziologin Anja Meyer-Rose.
Teds, Mods, Skinheads später und auch die Punks. Von all diesen Jugendbewegungen kann man sagen, dass sie auch Lederkleidung getragen haben.
Dior und Hermès bieten Lederhosen für Männer. Celine und Saint Laurent setzen auf schwere Ledermäntel. Der Film Matrix lässt grüßen.
Bei einem Lederrevival ist es auf der einen Seite so, dass man ein bisschen was Skandalöses und Verruchtes dadurch versucht, in die eigene Modelinie zu bekommen. Was sehr Hartes, Männliches, Kraftvolles und auf der anderen Seite etwas sehr Edles.
Durch die breite Verfügbarkeit von guten Lederimitaten wird der Look auch für Tierfreunde zunehmend akzeptabler und vor allem bezahlbar. Beispielsweise bei Zara ab 30 Euro.
Geht's jetzt so ein bisschen weg von diesem sportlichen Trend?
Also ich würde sagen, ja, alles wird ein bisschen formeller, ein bisschen angezogener und vielleicht gehört auch einfach zum Powerdressing auch einfach das Material Leder. Frauen wollen halt im Berufsleben, aber auch im Alltag gleichgestellt sein.
Leder könnte als wiederentdecktes Statussymbol beim Female Empowerment helfen. Als die bekennende Powerdresserin Theresa May ein Interview in rostbrauner Lederhose gab, sorgte das in Großbritannien für mediale Aufruhr.
Here's someone else who does a bit of leather. Look, the Prime Minister.
Hier ist noch eine Person, die gern Leder trägt. Die Premierministerin Theresa May. Auf dem Sofa räkelt sie sich lässig in Lederhosen. Sie sieht toll aus.
She looks great.
Schauspielerin Jennifer Aniston, Model Bella Hadid und Sängerin Rihanna sind ebenfalls für ihre Liebe zum Leder bekannt. Und das Gute am Trend, ob in der echten oder der veganen Variante ist, die Lederkleider, Mäntel, Röcke, Tops oder Hosen, sie bleiben dieses Jahr auch im Sommer ein Hit.
Na, das lässt hoffen. Lederhosen also für die Tage nach Kontakt- und Ausgangssperren.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
We are looking for Russland.
Russland? I don't even know what it is. Heidi? Er du ein little local camp? What did you say?
Russland.
Like Russia?
Yes, but in Dänemark.
Et Naturområde, der hedder Russland her omkring.
Russland ist eigentlich Königsbergen, das da hinten. Aber das ist ein bisschen weit weg. Da müssen Sie wahrscheinlich schon die Kreuzfahrt nehmen.
I think it's an area called Russland is between Dronningmühle and Hornbeck.
The nature behind the camping ground, that's called Russland.
It's a nature area with a lot of hills.
What does it mean in Danish Russland? Is it like
Russia?
Russia.
Yeah, back in the old days, there was a monk who was living out here in the middle of nowhere in a cave. And he lived so far out and he called it Russia.
ist die Mailbox von Max Frisch. Bitte beantworten Sie folgende Frage nach dem Signalton. Die Saurier überlebten 250 Millionen Jahre. Wie stellen Sie sich ein Wirtschaftswachstum über 250 Millionen Jahre vor? Stichworte genügen.
Das Kaninchen soll's sein?
Das könnte ich sein.
Sie sind doch kein Kaninchen.
Für die Fee schon.
Die Kaninchenfee?
Die Fee ist ein Fuchs.
Eine Fuchsfee? Hat sie sie verzaubert?
Ein bisschen schon.
Also ich finde an Ihnen nichts Ungewöhnliches.
Ich fühle mich wie ein Kaninchen.
Ach, war das schon immer so?
Seit gestern. Ich hatte einen Schuh verloren und saß im Gras. Und da stand sie vor mir.
Wer?
Sie kannte den Unterschied nicht zwischen einem Menschen und einem Kaninchen. Sie war noch jung.
Sowas kann passieren.
Die Fee ist ein Raubtier und ich bin ihre Beute.
Tja, dann möchten Sie wohl lieber kein Kaninchen.
Nein.
In neuem Licht erscheinen. Nie war das einfacher als im Instagram-Zeitalter. Online kann man sein, wer man will. Dank Tools wie Facetune, einer Art Photoshop der ganz einfachen Art, lassen sich Gesichtszüge und Körper beliebig verändern, sodass quasi alles möglich ist. Kleinere Nase, höhere Stirn, größerer Mund, breitere Wangenknochen, schmaleres Kinn, rundere Gesichtsform, größerer Po, engere Taille. Also was auch immer gewünscht ist, alles ist möglich. Allerdings, so wirkt es, wünschen sich viele der über 20 Millionen Facetune-Nutzer offenbar mehr oder weniger dasselbe. Dieselben leeren Augen wie ihre Influencer, dieselbe lupenreine, porenfreie Haut, volle Lippen und quasi unmögliche Körperproportionen. Was macht diese Art der Selbstdarstellung mit uns? Darüber spreche ich jetzt mit Ute Kalender, die am Institut für Public Health der Charité zum Thema Digitalisierung und Diversity forscht. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, ich freue mich.
Frau Kalender, dank Apps wie Facetune können wir ja zumindest auf Bildern viel einfacher etwas aus uns machen, uns verändern, als das jemals der Fall war. Wie sehen Sie das? Ist das eine emanzipatorische Angelegenheit?
Emanzipatorisch finde ich es nicht, weil ich den Begriff Emanzipation doch mit breiteren gesellschaftlichen Veränderungen verbinde und damit auch eher mit sozialen Bewegungen, die nochmal anders für politische, ökonomische Rechte kämpfen oder auch für Zugang zu Privilegien. Was aber durchaus möglich ist, denke ich, dass es sowas wie eine Aneignung gibt. Also das ist jetzt ein Begriff aus dem Queer-Feminismus. Und die gehen eben davon aus, dass sich individuelle Personen solche Apps durchaus aneignen können, also für die eigenen Zwecke fruchtbar machen können. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn eine Transgender-Person sich im eigenen Körper unwohl fühlt, also sagt, das ist eigentlich nicht mein reales Geschlecht, was ihr von außen aufgrund von bestimmten visuellen Merkmalen immer an mich herangetragen wird, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass diese Person diese App nimmt und ihr Gesicht, das sehr feminin aussieht, dann maskulinisiert. Da würde ich schon sagen, dass da eben normative, auch heterosexuelle Schönheitsstandards unterwandert werden.
Also Sie würden nicht sagen, dass es immer noch die Mehrheit dessen, was man auf Instagram beispielsweise sieht, dass es in Richtung einer Normierung, in Richtung Makellosigkeit geht und dass solche Tools in erster Linie dazu auch genutzt werden.
Doch, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und ich finde auch, das muss man weiter thematisieren. Also es ist ja eine App, die 4 Euro kostet. Ich meine, die gibt es seit 2013 und ich glaube, das ist die meistgekaufteste App, ne, im Apple Store. Und ich finde, das zeigt, dass es da ein unglaublich großes gesellschaftliches Begehren gibt. So, also das will ich auch überhaupt nicht runterspielen. Oder auch wenn man sich die Moderationsregeln von TikTok anschaut, also dass Moderatoren eben dazu angehalten werden, Bilder von behinderten Menschen oder von vermeintlich hässlichen Menschen nicht auf die Startseite gelangen zu lassen. Trotzdem ist es natürlich auf so einer mikropolitischen Ebene eben nicht immer so einfach.
Sie haben eben gesagt, natürlich gibt es diese Normierung, natürlich gibt es diesen Trend in Richtung Makellosigkeit, einer heteronormativen Makellosigkeit und die wird auch bedient über diese App. Würden Sie denn sagen, dass das Konsequenzen hat, auch im Umgang mit dem eigenen Körper? Also gibt es Parallelen zwischen dem digitalen Facetuning und Formen von Body Modification?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist beides. Also ich würde sagen, die User wissen oder die Nutzenden wissen natürlich, dass es ein digitales Bild ist. Trotzdem würde ich natürlich sagen, dass das Effekte hat, also dass das nicht spurlos an einem vorübergeht und dass eben auch also Jugendliche da gestärkt werden müssen. Ich glaube aber nicht, dass das über so Ideen wie das digitale Detoxen läuft. Es müssten natürlich auch solche Gruppierungen gestärkt werden, die eben andere Algorithmen vorschlagen, die das umarbeiten. Also wie zum Beispiel die Code Girls in Leipzig oder die Black Code Girls in Los Angeles, also die eben vor allem junge schwarze Mädchen ermutigen, ihre eigenen Algorithmen zu programmieren und dann eben auch weiße Schönheitsstandards zu durchbrechen.
Wie würden Sie denn diesen Trend zum Beispiel auf TikTok einordnen, sich dann vor der Kamera abzuschminken oder solche sogenannten Transformation-Videos zu zeigen, wo dann am Ende angeblich das wahre Gesicht gezeigt wird, ohne Filter und ohne Make-up?
Also ich begrüße das erstmal. Ich finde super, dass da neue Normen, andere Normen produziert werden. Ich weiß nur nicht, ob dieser Fetisch der Natur und der Natürlichkeit wirklich hilfreich ist. Also als Foucaultianerin könnte man natürlich sagen, es bleibt in der Fixierung auf Visualität, es verbleibt in einer Fixierung auf den Körper, es macht den Körper weiter sichtbar, es bricht natürlich irgendwie nicht wirklich aus diesem Körperdispositiv aus. Also ich will nicht sagen, dass No-Wake-Up, dass das schlecht ist. Also ich glaube nicht, dass das per se in die Freiheit führt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass sich die bürgerliche Klasse gerade eben auch durch so eine Kritik am digitalen Bild oder durch so eine starke Kritik an Facetune, an diesen digitalen Medien, eben auch vielleicht einen neuen Körper gibt, nämlich einen achtsamen Körper, einen digital gedetoxten Körper. Also ich würde natürlich sagen, man muss aus diesen starken Gegenüberstellungen rauskommen. Also von, das ist der schlechte digitale Körper und der gute Körper liegt irgendwie zurück in der, zur Natur oder in einer digitalen Abstinenz.
Alles klar. Ute Kalender forscht am Institut für Public Health der Charité zum Thema Digitalisierung und Diversity. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Kennen Sie dieses grauenvolle Wort Schlüpferstürmer? Damit bezeichnete man vor der MeToo-Ära so süße alkoholische Getränke, deren Konsum angeblich willenlos macht. Fruchtweine zählten auch mit dazu. Eine ziemlich süße Plörre, die gerne auch bei Volksfesten ausgeschenkt wurde, und zwar in rauen Mengen. Rhabarbersekt und Kirschwein werden auch heute noch ausgeschenkt, allerdings immer öfter auch in der gehobenen Gastronomie. Obstweine in neuem Licht. Susanne Balthasar hat sie probiert im Nobelhart und Schmutzig in Berlin, eine Art Zwitter zwischen Hipster-Tempel und Sterne-Restaurant. Dort hat sie, kurz bevor auch dieser Laden Corona-bedingt schließen musste, den Sommelier Andreas Fissel getroffen.
Dieser Schrank ist eigentlich zu 75% gefüllt mit Fruchtweinen. Also alles, was nicht aus Trauben gemacht ist. Genau, das heißt, wir haben hier zum Beispiel Wein aus Kirschen, Quitten, Äpfeln, Rhabarber, Johannisbeeren.
Rund 30 verschiedene Fruchtweine stehen auf der Weinkarte. Zu Wein kann man eigentlich jedes Obst vergären. Allerdings darf nur ein Traubenprodukt als Wein bezeichnet werden. Vergorenes aus anderem Obst muss immer die Frucht im Namen haben. Also Apfelperlwein, Johannisbeerschaumwein, Kirschwein und so weiter. Andreas Fissler schenkt eine zartrosa Flüssigkeit ein.
Ich habe mal hier einen estischen Schaumwein, allerdings aus Rhabarber, rausgeholt. Von Valgejo, ganz kleiner Produzent. Und die machen Jahrgangs-Rhabarber-Schaumweine, die wir ganz spannend finden, weil es oftmals ja sehr limonadig werden kann im Geschmack. Hier ist es allerdings deutlich säurebetont und knochentrocken. Und man schmeckt auf jeden Fall 100% Rhabarber raus. Können wir mal probieren vielleicht.
Der schmeckt ja schon richtig, also gar nicht so fruchtig, aber der ist ja ordentlich sauer. Sehr sauer, sehr trocken und dann dieser Rhabarber-Geschmack. Das ist ein echter Wachmacher für den Gaumen. Ein perfekter Aperitif. Als Begleitung zum Essen eröffnet sich ein ganz neues Aromenspektrum. Andreas Fissler empfiehlt den Rhabarber-Schaumwein zu Desserts.
klar, Rhabarber und Rhabarber, irgendwas mit Beeren als Dessert, mit einem, sagen wir mal, einer leichten Milcheis und so ein bisschen Crumble mit dran, wo man schon ein bisschen Süße hat, dass man gar nicht mehr so arg süß werden braucht, sondern einfach nur ein bisschen Kohlensäure und doch ein bisschen Frucht dazugeben kann, um den Geschmack am Gaumen noch mal ein bisschen zu potenzieren, so ein bisschen zu öffnen.
Der Sommelier schenkt nach. Einen Kirschwein, schwer und aromatisch wie Portwein, der im Nobel hart und schmutzig als Longdrink auf den Tisch kommt. Und einen Apfelperlwein, der einfach nur trocken und fruchtig ist, aber null süß. Fast alle Obstweine hier kommen aus dem Norden. Aus Dänemark, Deutschland, Estland und Nordfrankreich.
Auf jeden Fall Länder, die für den Weinbau zum Beispiel ein bisschen zu kühl sind, wo dann eher Obstanbau gemacht wird. Da sind viele junge Leute, die satt sind, einfach Mainstream-Getränke zu trinken, einfach selbst die Initiative ergreifen und Sachen machen, die ihnen schmecken und das dann verbreiten wollen.
Matthias Tietze ist so einer. In der Uckermark betreibt er die Apfelplantage Königin von Biesenbroh. Aus 240 alten Sorten macht er im Manufakturbetrieb Fruchtsäfte, Apfelcremant und Apfelchampagner. Brandenburg ist ein traditionelles Gebiet für den Obstanbau. Fruchtwein haben hier früher alle getrunken, die sich importierte Weine aus Südeuropa nicht leisten konnten, erzählt Tietze.
Auch hier war es üblich, dass früher auf den Feldern tagsüber den Bauern und auch den Angestellten Fruchtweine serviert wurden. Das wissen viele gar nicht mehr. Gerade in den Sommermonaten, weil es eben auch nicht so einen hohen Alkoholgehalt hat, wie ein klassischer Weißwein.
Die Wiederentdeckung der Fruchtweine kam mit der Rückbesinnung auf regionale Produkte. Für die Obstbauern ist das auch finanziell eine Chance. So ein Apfelcremant kostet bei Matthias Tietze 20 Euro und damit deutlich mehr als ein Saft. Allerdings fällt der Fruchtwein für viele Deutsche immer noch in die Kategorie Fusel, sagt Matthias Tietze. Viele seien nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben.
Das Problem ist einfach wirklich, dass es die Italiener und die Spanier geschafft haben, aus einem adäquaten Produkt einer Weintraube viel mehr zu transportieren. Und dass wir immer den Apfel als Armenobst ansehen, ist eben nicht so. Der Apfel steht der Weintraube nichts hinterher. Im Gegenteil, mit weit über 30.000 Sorten weltweit ein unheimliches Spektrum an Aromen bietet. Wir müssen es halt schaffen, als Obstbauern dieses Image des Billiggetränks eben abzuschütteln.
Am Ende ist ein guter Apfelwein so anspruchsvoll wie ein guter Wein. Der Boden, die Frucht, die Verarbeitung, alles entscheidet über die Qualität. Es gibt viel zu entdecken. Und das bei jeder einzelnen Frucht.
Ja, und vielleicht entdecken Sie ja gerade beim notbedingten Kochen zu Hause auch nicht nur eine Lust auf neue Rezepte, sondern vielleicht auch auf neue Getränke. Die edlen Obstweine, die können Sie jedenfalls auch online bestellen, sowohl bei den Winzern als auch in einigen Restaurants. Und das war die Echtzeit für heute. Die gesamte Sendung, wie auch unsere Echtzeit-Serie, in der sich gerade alles um das Leben mit Dingen dreht, die können Sie auch als Podcast abonnieren. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie gesund.